Der Predigttext für heute steht im zweiten Brief an die Korinther im ersten Kapitel. Zweiter Brief an die Korinther im ersten Kapitel ab Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die selber in Trübsal sind. Und zwar mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn gleich wie wir des Leidens Christi viel haben, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, weil es sich wirksam erweist, wenn ihr leidet mit Geduld dieselben Leiden, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, dass wie ihr des Leidens teilhaftig seid, so werdet ihr auch des Trostes teilhaftig sein. Herr Jesus, öffne du unser Herz für dein Wort und gib du uns ein Wort für unser Herz. Amen. Die Überschrift ist über die Predigt. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Und nochmal erstens, Jesus ist anders und zweitens als wir denken. Ich bin bei dem Text eigentlich nur an zwei Worten hängen geblieben und das möchte ich auch anschauen heute mit euch. Und das sind die Leiden Christi. Ich habe dazu drei Gegenstände mitgebracht. Ein 50-Euro-Schein, ein Holzpfock und den dritten verrate ich noch nicht. Aber als Einstieg habe ich wieder mal eine Geschichte mitgebracht. Es waren einmal drei Bäume, die auf einem Hügel im Wald standen. Sie unterhielten sich über ihre Hoffnungen und Träume. Und der erste Baum sagte: Eines Tages werde ich eine Schatztruhe sein. Man soll mich mit Gold, Silber und kostbaren Juwelen füllen und mit wunderschönen Schnitzereien verzieren, damit jeder meine Schönheit sieht. Der zweite Baum fuhr fort: Ich werde eines Tages ein gewaltiges Schiff sein. Könige und Königinnen werde ich übers Wasser tragen und bis an die Enden der Erde segeln. Jedermann wird sich in meinem starken Schiffsbauch sicher und geborgen fühlen. Schließlich kam der dritte Baum zu Wort: Ich möchte zum größten und geradesten Baum im Wald aufwachsen. Die Menschen werden mich auf der Spitze des Berges sehen, zu meinen Ästen aufschauen und dabei an den Himmel und an Gott denken, dem ich ja so nahe bin. Ich werde der größte Baum aller Zeiten sein und die Menschen werden sich immer an mich erinnern. Nachdem die drei Bäume etliche Jahre dafür gebetet hatten, dass ihre Träume wahr würden, kam eines Tages eine Gruppe von Waldarbeitern vorbei. Beim ersten Baum angelangt, sagte einer der Männer: Dieser Baum sieht sehr kräftig aus. Ich denke, das Holz ließe sich gut an einen Tischler Toni Ulbing verkaufen. Und er fing an, ihn zu fällen. Der Baum war glücklich, denn er dachte, dass der Tischler eine Schatztruhe aus ihm machen würde. Beim zweiten Baum sagte ein Waldarbeiter: Dieser hier scheint mir ein starker Baum zu sein. Den kann ich bestimmt an die Schiffsbauer verkaufen. Der Baum war glücklich, denn er dachte, auf dem besten Weg zu sein, ein mächtiges Schiff zu werden. Als die Waldarbeiter zum dritten Baum kamen, erschrak dieser. Und er dachte sich: Wenn sie mich jetzt fällen, werden meine Träume niemals wahr werden. Und einer der Männer sagte, mein Baum braucht nichts Besonderes zu sein, deshalb nehme ich diesen. Und er hieb ihn mit kräftigen Axtschlägen um. Als der erste Baum zum Tischler kam, machte er aus ihm eine Futterkrippe. Sie wurde in einen Stall gestellt und mit Heu gefüllt. Das entsprach ganz und gar nicht dem, was sich der Baum erhofft und erbeten hatte. Der zweite Baum wurde zersägt und zu einem kleinen Fischerboot verarbeitet. Seine Träume, ein mächtiges Schiff zu werden, das Könige tragen würde, waren ausgeträumt. Der dritte Baum wurde in große Stücke gesägt und im Dunkeln liegen gelassen. Jahre vergingen und die drei Bäume vergaßen, was sie geträumt hatten. Eines Tages kam ein Mann und eine Frau in die Scheune. Die Frau brachte ein Kind zur Welt und die beiden legten das Baby ins Heu der Futterkrippe, die aus dem ersten Baum entstanden war. Der Mann wünschte, er hätte ein Bettchen für das Baby zimmern können. Nun musste aber die Futterkrippe reichen. Der Baum aber spürte, dass etwas außerordentlich Wichtiges geschah und er wusste, dass er in diesem Moment den größten Schatz aller Zeiten in sich tragen durfte. Viele Jahre später bestieg eine Gruppe von Männern das Fischerboot, das aus dem zweiten Baum hergestellt worden war. Einer der Männer war sehr müde und legte sich schlafen. Während sie draußen auf dem See waren, kam ein gewaltiger Sturm auf und der Baum fürchtete nicht stark genug zu sein, um die Männer zu beschützen. Die Männer weckten den Schlafenden auf. Der erhob sich, Ruhe! Und augenblicklich legte sich der Sturm. Da wusste der Baum, dass er den König aller Könige in seinem Rumpf getragen hatte. Einige Zeit später kam jemand, um den dritten Baum abzuholen. Er wurde durch die Straßen geschleppt, während die Leute den Mann, der ihn trug, verspotteten. An einem bestimmten Platz hielten sie an. Der Mann wurde an dem Baum festgenagelt und daran aufgerichtet, um auf der Spitze eines Hügels zu stehen und dort zu sterben. Als der Sonntag kam, begriff der Baum, dass er gewürdigt worden war, oben auf dem Hügel zu stehen und Gott so nahe wie nur möglich zu sein, weil Jesus an ihm gekreuzigt worden war. Auch wenn die Dinge manchmal nicht so laufen, wie wir uns das wünschen, dürfen wir trotzdem wissen, dass Gott einen Plan für uns hat. Wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen, wird er uns großartige Gaben geben. Jeder der drei Bäume bekam, was er sich gewünscht hatte. Nur nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Soweit mal diese Geschichte. Die drei Bäume haben alle was mit der Lebensgeschichte von Jesus zu tun. Und speziell der dritte Baum hat was mit unserem Predigttext heute zu tun, wo es ja um die Leiden Christi geht. Und wir sind ja jetzt in der Passionszeit und da wollen wir das besonders bedenken. Und ich habe ein Buch gelesen, das heißt Die Gegenstände der Passion. Das ist von Wilhelm Busch, nicht vom Märchenerzähler Busch, sondern vom Wahrheitsverkünder Busch, ein Pfarrer, der vor ca. 100 Jahren gelebt hat. Und das war für mich extrem aufschlussreich, was man aus so ganz kleinen Dingen alles rausholen kann. Und das erste ist 50-Euro-Schein hier. Was hat das mit der Passion zu tun? Matthäus 26, Vers 14. Da ging hin der Zwölfe einer mit Namen Judas Ischariot zu den Hohenpriestern und sprach, was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von da an suchte er eine Gelegenheit, dass er ihn verriete. Alles hat seinen Preis, so sagt ein altes Sprichwort. Eine Semmel beim Hofer hat überall den gleichen Preis. Manches Auto bekommst du zum Fixpreis. Und dann gibt es noch sogenannte Liebhaberpreise. Wenn du schön malen kannst oder auch nicht schön malen kannst, aber einen guten Namen hast, dann kannst du für so manches Kunstwerk extrem hohe Preise erzielen. Mir fehlt da oft mal ein bisschen das Verständnis. Aber nicht nur Sachen haben ihren Preis, auch Jesus hat seinen Preis. Was ist Jesus wert? Die Leute vom Hohen Rat hatten beschlossen, dieser Jesus muss weg. Aber wie kann man das ohne großes Aufsehen erledigen? Da war guter Rat teuer. Aber mitten in die Überlegungen platzt der Judas hinein und macht ihnen ein Angebot. Für umgerechnet 50 Euro würde er Jesus verraten. Es folgte eine kurze sachliche Verhandlung und der Deal ist unter Dach und Fach. Und wer glaubt, dass die Summe zufällig da entstanden sei und dass die da verhandelt haben vielleicht, der hat sich geirrt. Denn 550 Jahre vorher hat Zacharja Folgendes gesagt: Bringt her, wie viel ich gelte. Und sie boten da, wie viel ich galt, 30 Silberlinge. Das sind ungefähr 50 Euro. Was ist Jesus wert? 50 Euro? Ist das viel oder ist das wenig? Das kommt darauf an, wie man sieht. Den meisten unserer Zeitgenossen ist Jesus gar nichts mehr wert. Sie glauben nicht an ihn, sie lehnen seine Gebote ab als weltfremd und nicht zeitgemäß und leben so vor sich hin und regen sich vielleicht auf, wenn sie 50 Euro Kirchenbeitrag zahlen müssen. Dem Judas war Jesus immerhin 50 Euro wert. Da kommt wieder ein Sprichwort ins Spiel: Geld macht glücklich. Aber stimmt das, vor allem im Judas seinem Fall? Als sich der Judas der Tragweite seiner Entscheidung bewusst wird, da möchte er das alles lieber rückgängig machen. Judas ließ sich vom materiellen Besitz blenden, aber es machte ihn keineswegs glücklich. So wie bei unserer Geschichte am Eingang kam es auch beim Judas anders als erwartet. Er brachte die 50 Euro zurück. Allerdings war sein Deal ohne Geldzurückgarantie ausgehandelt worden und er hatte noch keinen einzigen Cent davon ausgegeben, von dem Schatz, den er hatte. Und 50 Euro waren damals ein bisschen mehr wert, wie das heute ist. Dem Hohenpriester waren die Gewissensbisse des Judas egal. Und für den Judas nahm diese 50-Euro-Geschichte eine dramatische Wende. Er ging hin und nahm sich das Leben. Und spätestens jetzt ist unser Bibeltext topaktuell. Auch in diesen schweren Zeiten kommen immer mehr Menschen mit ihrem Leben nicht zurecht. Und die Selbstmordrate ist so hoch wie noch nie. Das kommt zum Glück nicht so in den Medien, aber aus meinem Berufsalltag weiß ich das. Was ist Jesus wert? Bevor wir das beantworten können, schauen wir uns noch mal kurz an, wer Jesus eigentlich ist. Jesus kam aus der Ewigkeit in unsere Geschichte hinein. Jesus ist nicht, so wie viele andere Helden, aus der Geschichte hervorgegangen, sondern er kam von außen in die Geschichte hinein. Er hat als Mensch auf der Erde gelebt und uns vorgemacht, was es heißt, in lebendiger Beziehung mit dem Vater zu leben. Jesus starb am Kreuz meinen Tod und bezahlte für die Schuld der ganzen Menschheit. Der Tod konnte ihn allerdings nicht festhalten. Und 3 Tage später ist er auferstanden, lebt in Ewigkeit und kommt eines Tages wieder. Als Jesus für 50 Euro verraten wurde, sagte er kein Wort. Denn du und ich sind Jesus alles wert. Jesus gab nicht nur 50 Euro für dich, er gab sein Leben. Und heute fragt er dich, was er dir wert ist. 50 Euro? Kommen wir zum zweiten Gegenstand. Matthäus 26, Vers 47. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, der Zwölfe einer, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den Hohenpriestern und Ältesten des Volkes. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist's, den greift. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe die Stelle schon x-mal gelesen, aber die Stange ist mir noch nie in den Sinn gekommen. Aber schauen wir uns mal ihre Botschaft an. Vielleicht hat sie uns ja heute auch noch was zu sagen. Zunächst hören wir hier zwei Gruppen, die da anmarschieren. Das eine sind die mit dem Schwert, die machen das beruflich. Das sind die Soldaten, die führen nur ihren Befehl aus. Und dann kommen aber noch die Stangenträger. Das sind ganz normale Menschen, so wie du und ich. Unzufriedene, aufgestachelte, vielleicht auch noch manipulierte Menschen, die mit Stangen diesen Jesus zu Leibe rücken. Im griechischen Text steht da das Wort Xylos. Und das bedeutet Holz. Frei übersetzt kann man sagen, das waren Knüppel. Knüppel aus dem Sack. Also, mit Knüppeln gehen sie gegen Jesus vor. Das ist schon komisch. Da sendet Gott seinen einzigen Sohn in die Welt. Einer der berühmtesten Bibelstellen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und wie reagieren die Menschen auf diese Liebe? Mit Knüppeln. Eigentlich tragisch. Das Wort kommt ein paar Mal in der Bibel vor, der Xylos oder das Xylos. Unter anderem in der Schöpfungsgeschichte. Der Baum, der im Paradies steht, wird mit demselben Wort bezeichnet. Das ist der Baum der Erkenntnis und das ist der Baum des Sündenfalls. Und quasi von diesem Baum tragen sie den Knüppel oder die Knüppel. Und von diesem Baum des Getrenntseins von Gott kommt der Mensch einerseits nicht los und andererseits schreit aber eine tiefe Sehnsucht in uns nach Vergebung, nach Heilung, nach Leben, nach ewigem Leben. Und heute, wie sehen denn die Knüppel unserer heutigen Zeit aus? Da gibt es Raketen, Atombomben, chemische Waffen und andere Technologien, die unsägliches Leid, Zerstörung und Tod bringen. Und die Gefahr eines dritten Weltkrieges schwebt so aktuell über uns wie eigentlich in den letzten 77 Jahren nicht. Aber es gibt auch Knüppel, die viel zivilisierter zum Einsatz kommen. Das sind unsere Worte, unsere vorgefertigten Meinungen, einseitige Informationen, Fake News. Auch damit kann man andere massiv niederknüppeln, verletzen und bildlich gesprochen töten, mundtot machen, sagt man da. Und Jesus, er sieht die Not, deshalb ist er gekommen. Widerstandslos und ohne Gewalt lässt er sich gefangen nehmen. Die Hohenpriester dürften ziemlich Respekt und auch Angst vor Jesus gehabt haben, denn sie schicken einerseits schwer bewaffnete Soldaten und andererseits gewaltbereite Demonstranten gegen ihn. Und das muss schon frustrierend gewesen sein für die alle, für die mit dem Schwert und auch für die mit dem Knüppel, denn man brauchte gar keine Schwerter und Stangen. Dieser Jesus streckt ihnen die Hände entgegen und empfängt sie mit offenen Armen. Kleine Anmerkung, wenn es nach dem Petrus gegangen wäre, dann hätten wir schon die Schwerter und die Knüppel gebraucht, weil der Petrus hat ja nach einem Soldaten geschlagen. Ich schätze mal, der wollte mitten durchschlagen, aber in seiner Hektik hat er nur das Ohr getroffen, Gott sei Dank. Und zum Glück ging es nicht nach Petrus, sondern nach Jesus. Und bevor er sich fesseln ließ, heilte er das Ohr des Soldaten. Das ist bedingungslose Liebe. Das ist der Friedefürst. Und Jesus lädt ein, ihm nachzufolgen. Und Nachfolge, da steckt schon das Wort drin, hat auch Folgen. Über 300 Millionen Christen weltweit leiden unter den Knüpplern. Sie werden verfolgt, gefoltert, aus der Gesellschaft ausgestoßen und nicht selten auch mit dem Tod bedroht. Und für Millionen von Christen läuft es gar nicht so, wie sie es erwartet haben. Und trotzdem und gerade deshalb ist Jesus ihnen besonders nah und real erfahrbar. Und damit kommen wir zum dritten Gegenstand. Hat jemand den Hinweis in dem Lied verstanden oder kann sich vorstellen, was der dritte Gegenstand ist? Sag's laut. Das Kreuz. Genau so ist es. Zum Schluss als dritten möchte ich noch einen Blick auf das Kreuz werfen, das Symbol der Christenheit. In jeder Kirche hängt zumindest eins, deswegen habe ich jetzt nicht noch mal eins mitgebracht, da steht eins, da hängt eins. Früher hing es in jedem Amtszimmer, in jedem Klassenzimmer und in so manch öffentlicher Einrichtung auch. Und manch einer trägt es als Schmuckstück um den Hals. Aber wo kommt das Kreuz eigentlich her? Ist es eine Erfindung Gottes? Ist es eine Gabe Gottes an uns? Nein, das Kreuz ist eine Erfindung von uns Menschen. So etwas Furchtbares kann auch nur ein Mensch zustande bringen. Die ersten Kreuze wurden in Karthago eingesetzt. Bis zu 2 Tage konnte dieser barbarische Todeskampf eines Gekreuzigten dauern. 2 Tage Todeskampf. Aber wenn man jetzt glauben würde, der Erfinder des Kreuzes kam vor den Europäischen Gerichtshof oder wurde in ein Gefängnis für geistig abnorme Rechtsbrecher gesteckt, der hat sich geirrt. Bei den Römern hatte sich das Kreuz in der Kriegsführung fest etabliert. Damals fürchtete jeder diese Art von Hinrichtung. Und heute fürchten wir uns vor der Atombombe. Der Mensch schafft es immer wieder, außergewöhnlich schreckliche Dinge zu erfinden. Und jeder, der an das Gute im Menschen glaubt, der braucht nur mal 5 Minuten die Nachrichten anzuschauen, dann weiß er, dass der Mensch nicht viel Gutes zustande bringt. Das Kreuz steht für die Kehrseite der Macht. Das Römische Reich war einerseits prunkvoll, riesig und voller Glanz. Die Kehrseite der Macht waren die Kreuze. Macht braucht schreckliche Dinge, um diese zu behaupten. Und der Krieg in der Ukraine beweist es wieder einmal. Und nun schleppt Jesus sein Kreuz durch die Straßen von Jerusalem hinauf nach Golgatha. Die Menge schaut zu und verspottet ihn. Diese Menge waren durchwegs religiöse Menschen. Kurz vorher hatten dieselben Leute Jesus einen euphorischen Empfang geleistet und ihn herzlich aufgenommen. Aber Jesus kam nicht so, wie sie sich das gedacht hatten. Jesus ist anders. Und innerhalb weniger Tage kippte das Ganze. Gott kommt in Jesus zu seinem Volk und sein Volk kreuzigt Jesus zu Tode. Und auch hier kommt es wie bei unserer Eingangsgeschichte plötzlich alles ganz anders. Diese typische menschliche Erfindung, diesen abscheulichen Hinrichtungsgegenstand, weiht Gott zum heiligsten Gegenstand der Menschheitsgeschichte. Nochmal, das ist ein ganz wichtiger Satz. Diese typische menschliche Erfindung, diesen abscheulichen Hinrichtungsgegenstand, weiht Gott zum heiligsten Gegenstand der Menschheitsgeschichte. Am Karfreitag ist dieses Wunder geschehen. Das Kreuz wird zum Altar und das Opfer auf diesem Altar ist Jesus, die zweite Person der Dreieinigkeit. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches die Sünde der Welt wegträgt. An diesem Altar, unter diesem Holz, unter diesem Kreuz kannst du Frieden finden. Frieden mit Gott, Frieden mit den Menschen und Frieden mit dir selbst. Und einmal kehren wir noch zu unserer Eingangsgeschichte zurück. Schauen wir nochmal auf den dritten Baum. Er hatte sich gewünscht, der größte Baum zu werden, den es je gab. Und das Kreuz wurde zu diesem Baum. Er hatte sich das anders vorgestellt, wartete viele Jahre und wurde vom schrecklichsten Hinrichtungsgegenstand zum heiligsten Symbol für uns Christen. Für die religiöse Führung von damals ging die Geschichte auch anders aus. Sie dachten, wenn wir den Jesus am Kreuz töten, dann ist die Geschichte ein für alle Mal erledigt. Aber denkst du, es kommt wieder anders. Aus der Bibel wissen wir, dass Jesus vom Tod nicht festgehalten werden konnte. Am dritten Tag ist er auferstanden, lebt in Ewigkeit und seine Botschaft wird mittlerweile auf dem ganzen Erdball verkündet. Und überall folgen Menschen Jesus nach. Also erstens, was ist Jesus wert? 50 Euro. Zweitens, weg mit den Knüppeln der Sünde ans Kreuz, weil Jesus macht aus Abscheulichen Heiliges. Amen.